Zeit ist sowas Universelles. Das kann sich jemand, der noch so reich ist, kann sich auch keine Zeit kaufen. Oder die ist für einen Armen genauso für einen Reichen. Das ist halt nun mal, die vergeht. Und jeder hat nur so und so viel, ja, in seiner Lebensspanne, mehr oder weniger.
Führung und Selbstführung im Fokus.
Der Young Leadership Academy Podcast. Ronny, vielen, vielen Dank, dass du jetzt heute bei uns bist im Interview. Ich freue mich total, dass du heute für uns zur Verfügung stehst. Für mich ist es natürlich eine große Freude, weil wir uns schon ewig nicht mehr gesehen haben. Und wir kennen uns ja persönlich aus dem Training damals und ich dich live als Trainer erleben durfte für mich. Und jetzt haben wir dich heute als Experte eingeladen für den Umgang mit Veränderungen, mit dem Umgang in neuen Situationen und vor allem mit deiner positiven Lebenseinstellung. Und da spielen natürlich Themen wie Führung und vor allem Selbstführung einen extrem wesentlichen Faktor. Und genau, deswegen freuen wir uns total, dass wir dich jetzt heute hier begrüßen dürfen. Vielen Dank.
Ja, danke, danke für die Einladung.
Ja, Ronny, schön, dass du da bist. Ich bin so ein bisschen aufgeregt wie so ein kleines Kind, weil 2004 ging Olympia los und du warst qualifiziert. Also du bist ein Mensch, ein Sportler, der Unwahrscheinliches ja schon erreicht hat zu dem Zeitpunkt. Wenn ich so an Olympia denke und an die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, ich glaube, viele kennen das, gucken sich das im Fernsehen an und denken so, ja, Weltmeister werden, das kann ich vielleicht auch. So, ich müsste vielleicht nur mal trainieren. Ganz so einfach, glaube ich, ist das nicht. Wie war das denn bei dir? Also, wann hast du gemerkt, in dir schlummert so ein Kandidat für so einen Weltmeister?
Boah, das ist natürlich schon ein mächtiger Brocken als Einstiegsfrage. Na, also Turnen beginnt ja schon im Kindesalter. Ich meine, das wird ja, oder das Kunstturnen, das wird ja systematisch vorbereitet. Man beginnt ja nicht umsonst schon ja, mit 5, 6 Jahren im Kindergarten, um sich dann natürlich sukzessive ranzuarbeiten an die Höchstleistungen, die es da so gibt und an die Vorgaben oder Leistungsvorgaben, die man braucht, um international mithalten zu können. Das dauert im Turnen nun mal seine, ja, ich will schon sagen, ja, knapp Jahrzehnte, 2 Jahrzehnte hat es ja dann gedauert, bis man dann vielleicht mal zu Olympia kommt oder vor Olympia steht. Und wenn man dann natürlich als ja sozusagen als Nationalmannschaftskader in dieser Auswahl steht und sich als Nationalmannschaft dann zu Olympia vorbereitet, dann ist eigentlich klar, dass man es ja mehr oder weniger geschafft hat oder dass man in diesem Kreis mit drin ist. Also vorher ist das immer wie so ein, man weiß schon, wofür man es tut, ist ganz klar. Also als Sportler sollte schon das Ziel sein, immer zum Zenit zu kommen. Das sind nun mal die Olympischen Spiele. Und aber man weiß natürlich nie, ob man es schafft, so richtig oder nicht, weil wir brauchen es, muss man vor Augen führen, eine Verletzung oder sowas und schwuppdiwupp ist man aus dem Kader raus oder man ist wieder ein halbes Jahr zurückgeworfen oder ein ganzes Jahr. Manchmal dauert das ja länger. Ja. Ich hatte ja auch einige Verletzungen im Vorfeld, bis ich mal Bänder am Fuß gerissen und sowas. Das ist dann halt mal ein Jahr Pause. Es dauert halt, aber letztendlich, ja, wenn man dann in der UWV ist, also in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, ist schon toll und dann weiß man eigentlich erst Bescheid.
Aber sag mal, als Kind, war Touren da das Ding für dich oder waren deine Eltern da drin oder wie bist du dazu gekommen?
Naja, das war eher eigentlich spielerisch. Also meine Eltern waren nie im Kunstturnen so in dem Bereich tätig wie ich jetzt. Damals ging, man würde heute sagen, die Talent-Scouts sozusagen durch die Kindergärten, haben geguckt, ja, wer könnte passen von den körperlichen Voraussetzungen, haben sich die Eltern vorher angeschaut und dann wurde eingeladen zum ja, Schnuppertraining und dann hat sich das so entwickelt, erst spielerisch und mit den Jahren wurde es dann natürlich immer professioneller, strukturierter, zielgerichteter in Richtung dann natürlich Hochleistungssport.
Wie ist das denn? Hattest du von klein auf, du hast gesagt, deine Eltern sind ja nicht im Kunstturnen irgendwie unterwegs gewesen. Hast du da direkt die Unterstützung gehabt oder war da, also hattest du immer Rückendeckung von deinen Eltern?
Ja, doch schon. Also meine Eltern haben mich halt mehr oder weniger machen lassen, das ist ganz klar. Also ich stand mir nicht im Weg. Von daher, ja, da war schon immer der Rückhalt da. Sind natürlich auch zu Anfang dann mit mir natürlich dahin gegangen zu dem Schnuppertraining und so weiter und so fort, aber zum Schluss hat sich das dann verselbstständigt und auf der anderen Seite, denke ich mal, sind sie sich auch bewusst gewesen oder waren sich dessen bewusst, dass man gut aufgehoben war, weil wir brauchen es nicht vormachen. Kunstturnen ist schon eine Sportart, die, naja, doch viel positive Eigenschaften zur Entwicklung, zur Charakterentwicklung beiträgt.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass es so, du warst sehr erfolgreich und du hast ganz viel erreicht und du hattest ein Ziel vor Augen, wolltest zu Olympia. Und dann kam der Juli 2004 und da warst du in der Vorbereitung für die Olympischen Spiele und hast dich bei einem Doppelseite rückwärts am Sprung verletzt. So schwerwiegend, dass du querschnittsgelähmt bist seitdem und im Rollstuhl sitzt, kannst eingeschränkt wieder deine Arme bewegen. Und dann gab es ja diesen einen Moment, du hast gemerkt, irgendwas stimmt nicht bei der Landung. Wie hast du diesen Moment deiner Verletzung erlebt? So den Aus deines großen Traums, was ja dann sozusagen der zweite Gedanke war, nehme ich an, oder?
Ja, also als ich da lag, habe ich nicht daran gedacht, oh Gott, ich kann nicht mehr turnen. Also das war erstmal zweitrangig. Erstrangig war bei mir eigentlich, oder primär war bei mir eigentlich der Gedanke, dass ich das von dem, was jetzt da ist, noch so viel wie möglich erhalten wird und nicht noch mehr kaputt gemacht wird, sei es durch Transport oder erstmal durch Lagerung oder was weiß ich was, und dass die Hilfe schnell kommt und die Versorgung schnell kommt. Das war eigentlich so mein erstes Bestreben oder mein erster Gedanke, und ging ja schon beim Umdrehen los da, weil ich da ja logischerweise irgendwie verkorkst ein bisschen da lag und der ganze Körper, die kribbelt und sowas, man konnte sich nicht bewegen. Das war schon, ja, prägend. Aber wie gesagt, das waren so meine ersten Gedanken, und dieses dann nicht mehr turnen können, ich denke mal, ich würde sagen, dass ich das als Konsequenz aus der Verletzung, weil man ja als Turner weiß, wenn man so aufkommt und sich nicht bewegen kann, dass da schon was Schwerwiegenderes passiert sein muss. Das war dann schon unbewusst abgehakt in dem Sinne. Also das war jetzt nicht mehr dann noch ein Gegenstand von extra großen Gedankengängen oder sowas. Also wüsste ich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt zurückerinnern sollte.
Das heißt, für dich war sozusagen die Landung und die Wahrnehmung, da kribbelt mein ganzer Körper, es ist irgendwie nicht gut, war sozusagen gleichgesetzt mit, okay, da die Folge ist, ich kann nicht mehr touren.
Verstehe ich das richtig? Ja, aber wie gesagt, nicht als vordergründiger, bewusster Gedanke, sondern eher als unbewusste Konsequenz, die schon abgetan war. Also hab da keinen Gedanken aktiv drauf verschwendet, oh Gott, ich kann jetzt nicht mehr turnen. Also, ja, war eigentlich nie.
Okay. Auch nicht nach dem Unfall? Auch nicht im Krankenhaus?
Nö. Da gab es andere Sachen, an die ich gedacht habe oder die erstmal dann wichtiger waren. Mhm. Also man muss ja vorstellen, man kommt aus 100% Selbstständigkeit, ist auf einmal oder liegt auf einmal da und kann gar nichts mehr, wirklich gar nichts mehr. Das ist so wie -20% so ungefähr. Und dann war für mich eigentlich immer wieder täglich zu erleben, wie sich diese Minusprozente dann irgendwie abbauen und man irgendwann wieder in die Plusprozente kommt. Das war so für mich immer das Bestreben, und das war immer so meine tägliche Etappe. Oder habe ich dann gemerkt, auf der Intensivstation zum Beispiel, oh, wieder ein Schlauch draußen, yeah. Ja. Das war so dann wieder irgendwo der Weg in Richtung einer Normalität. Das war halt das Tolle. Ja. Oder das war so der Aufhänger für mich täglich, sich da wieder, oder dass es halt irgendwie wieder weitergeht und man da rauskommt. Und da gab es auch keinen Platz für irgendwie andere Gedanken. Das war, eigentlich war das so, dieses Hier und Jetzt, wie vorwärts und ja, es entwickelt sich positiv, das war so eigentlich vorherrschend.
Und ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, du hast gerade schon von dem Prozess gesprochen, und als du dann sozusagen im Krankenhaus warst, der Moment danach, ja, als du das so realisiert hast, wir können uns nicht in die Lage reinversetzen, auf gar keinen Fall, aber das macht ja was. Also wenn du das so beschreibst, macht das was mit meinen Emotionen, ich persönlich. Ja, also es betrifft einen schon. Und dann lese ich Interviews von dir und ich kenne dich ja auch persönlich. Und deine Lebenseinstellung ist einfach, so wie ich dich erlebe, immer grundweg positiv. Und in Interviews sagst du so Sätze wie, ja, das ist halt dumm gelaufen, so völlig undramatisch. Oder du sagst, ja, ich bin am Leben, um zu siegen. Ich hatte nie Angst beim Touren, sondern nur Respekt. So, die Lebenseinstellung muss stimmen. Du bist aufgewacht und hast direkt nach deinen Teamkollegen gefragt. So, das war so der erste Gedanke. Das habe ich in einem Interview noch, habe ich so im Kopf, dass du das direkt gemacht hast, nachdem du aufgewacht bist. Und da frage ich mich, wie schaffst du das? Das fasziniert mich total. Also kannst du da irgendwie, kannst du das sagen? Das ist eine riesige Frage, ich weiß.
Ja, das ist halt immer schwierig. Naja, ich denke mal, auf der einen Seite ist es natürlich abhängig vom Individuum. Also Individuum, also wenn du charakterlich so geprägt bist, dann bist du halt so, dann kann man das nicht erklären oder muss das auch gar nicht erklären. Es ist dann einfach so. Und ich habe natürlich auch in meinem Zimmer andere kennengelernt, die den ganzen Tag da oder den halben Tag rumgesessen haben und geheult haben deswegen und was ich nie verstehen konnte. Also es geht doch in die andere Richtung, das will ich damit nur sagen, das ist halt dieses Individuelle oder dieser Individualismus. Boah, und warum man das jetzt so sagt? Ich habe auch schon öfter gesagt, dass ich ziemlich rational bin. Für mich ist halt alles, was ich dann verschwende mit Gedanken, was, wenn, hätte und aber und so weiter, das bringt mir dann halt nichts. Und deswegen versuche ich halt nach vorn zu schauen. Und für mich ist ja mein Leben in dem Sinne, wenn ich das mit Inhalten füllen will und aktiv sein will, das ist ja wie jeder Mensch, dass ich das nun, dass bei mir die Umstände ein bisschen anders sind, heißt ja nicht, dass ich deswegen jetzt anders von mir aus agieren muss oder ja, das dramatischer sehen muss. Für mich ist ja mein Leben trotzdem irgendwo Normalität. Und also muss ich mit meinen Möglichkeiten versuchen, wenn ich ein Ziel erreichen will, natürlich aktiv werden und das Beste daraus machen. Und letztendlich macht das ja jeder auf seine Art und Weise. Bei mir ist halt eine andere Art und Weise, dass das natürlich vielleicht von außen, wenn andere betrachten, das anders wirkt, dafür kann ich ja nichts. Also, verstehst du, das ist halt, halt schwer zu erklären und schwer zu beantworten. Das ist echt eine schwierige Frage, auch diese Frage immer nach einer Vorbildfunktion und so weiter und so fort. Ja, es ist halt schwierig, aber letztendlich, wie gesagt, wenn ich es aus meiner Perspektive betrachte, versuche ich eigentlich nur mein Leben zu leben und mit Inhalten zu füllen. Wie jeder auch. Und jeder hat sein Päckchen zu schleppen, wisst ja.
Ja, das stimmt.
Ja, da bin ja. Ronny, ja. Wenn wir das so hören oder wenn ich das so höre, das klingt sehr stark und sehr nach vorne ausgerichtet. Gab es denn in deinem Leben auch so Momente, vielleicht auch danach, wo du sagst, da sind die Selbstzweifel ganz stark gewesen und du hattest so ein kleines Tief, wo du erstmal wieder rauskommen musstest oder gab es das gar nicht?
Naja, sagen wir mal so, Tiefs gibt's schon, das ist ganz klar. Also ich ärgere mich zum Beispiel immer darüber, wenn mir jetzt irgendwas runterfällt, was so flaches auf dem Boden liegt, was ich einfach nicht aufheben kann. Das ist zum Beispiel ätzend. Da ärgere ich mich natürlich auch. Und wenn das dann dreimal am Tag passiert, dann kotzt mich das schon an und dann schreie ich vielleicht auch mal rum und lasse es dann aus Trotz auch liegen und warte dann natürlich, bis mir das irgendwann mal vielleicht jemand aufhebt und so weiter. So eine Sachen sind halt schon doof irgendwo oder ziehen einen dann runter und können einen dann schon mal die Stimmung vermiesen und man überträgt das vielleicht auch dann auf andere, wo man das gar nicht bewusst will vielleicht oder sowas. Das ist schon ein bisschen doof. Also das jetzt nur als ein Beispiel. Da gibt es bestimmt noch mehrere Sachen. Ich würde auch zum Beispiel liebend gern wieder snowboarden gehen oder sowas. Ja, geht aber nicht. Zum einen erstmal, weil Kälte jetzt mit meinem Vegetativum ist nicht so richtig mein Ding. Und ob es geht oder nicht, ist ja auch noch die Frage dann natürlich. Also Monoski und sowas, das gibt es ja alles auch für Gehandicapte, das ist mir schon ganz klar. Aber mich sträubt schon davor, das auszuprobieren, weil ich habe keinen Bock, 2 Stunden in der Kälte zu hocken, zu bibbern und vielleicht 5 Minuten Spaß zu haben. Das ist einfach dieser Aufwand nutzen, steht in keinem Verhältnis für mich. Und das dann schon doof, weil mir eine ganze Sparte natürlich oder ein ganzes Segment an irgendeiner Beschäftigung, die ich mal gerne gemacht habe, ist außen vor. Das ist schon natürlich blöd. Und das ärgert mich dann auch. Oder Motorradfahren, genau so ein Ding. Das ist, ja. Ich hatte ja mal ein Motorrad, da habe ich immer noch, steht da in der Garage noch. Aber ja, geht halt nicht mehr, muss man sich halt mit abfinden. Ist schon doof. Also diese Einschränkungen schon oder was man teilweise auch für Umwege nehmen muss, damit man vielleicht zu dem gleichen Ergebnis kommt, das ist schon blöd ist, na, auch belastend. Das kann doch schon mal dann Phasen geben, wo man einfach dann grundlos anderen gegenüber schlecht gelaunt ist, sagen wir es so.
Ronny, das sind ja jetzt so Dinge, die sind ja jetzt wirklich so, und wo du sagst, die kannst du nicht verändern. Ist es so, dass du dich jeden Tag neu darüber ärgerst oder gibt es da einen Weg für dich, dass du sagst, kann ich jetzt gut mit umgehen? Ich habe eine Alternative gefunden zum Motorradfahren oder wie auch immer.
Naja, man hat natürlich auch andere Aufgaben, andere Bereiche, andere Tätigkeiten, die man sich erschließt und wo man sich dann, wenn das Ergebnis dann zufriedenstellend ist und man da wieder was irgendwas erreicht hat, sich darüber so sehr freut, dass es natürlich über anderes hinweggeht. Das ist natürlich ganz klar. Also das ist immer dieser Ausgleich, diese Balance muss halt schon so stimmen. Also wenn ich jetzt nichts hätte, was mich erfüllen würde oder was ich mir als Aufgabe vornehme und die auch dann mir schon von vornherein auch ein bisschen realistisch erscheint, dass man die auch dann lösen kann und dann das Ergebnis toll ist. Wenn das, wie gesagt, dann eintritt, dann ist das schon toll und das wiegt halt das andere auf. Also so ist es nicht, aber ich würde auch sagen, das hat auch einfach jeder. Jeder macht Aufgaben, die er nicht so gern hat, andere wieder, die macht er gern. Und wenn dann teilweise Ergebnisse kommen, gleichzusetzen mit Erfolgen, und dann verkraftet man auch Niederlagen oder ja, Sachen, die einfach nicht gehen oder nicht klappen oder auf die man verzichten muss, ganz einfach. Das blendet dann oder das überblendet dann das andere sozusagen. Von daher, ja, wenn ich immer meine Erfolgserlebnisse habe, dann geht das schon. Also, ja, ich denke mal, da bin ich bisher ganz gut gefahren.
Ja.
Und du hast eben gesagt, so Verhaltensweisen, wenn dir zum Beispiel was runterfällt und du kannst es nicht alleine aufheben, dann macht dich das schon irgendwie wütend, dann schreist du auch mal rum. So Situationen haben wir natürlich auch im übertragenen Sinne. Also ich kann von mir sprechen, Verhaltensweisen, die nerven mich dann auch und dann fällt mir irgendwas runter und ich bin tollpatschig und dann schreie ich auch rum. wie gehst du denn damit um? Also es sind ja Verhaltensweisen, die kommen dann immer wieder, so verstehe ich dich. Hast du da irgendwie eine Strategie für dich oder denkst du dir, ja okay, so bin ich halt, dann schreie ich halt mal rum, gleich ist wieder gut. Ich warte mal ab.
Ja, was anderes als abwarten bleibt ihm dann meistens nicht übrig, dann natürlich, ist ganz klar. Wenn es natürlich so ist, dass es mich dann irgendwann so ankotzt oder, also wenn dann diese erste Phase, dieses trotzig sein oder böse sein vorbei ist, dann überlege ich mir natürlich auch im Drinne dann irgendwann, wenn es mich nervt, weil es einfach dann immer noch rumliegt, Strategien, wie ich dann natürlich das selber wählen kann, wenn ich jetzt nicht Hilfe bekomme oder sowas. Das dauert manchmal eine Zeit lang, ist schon klar. Dann überlege ich mir auch, ja, wie komme ich jetzt dahin, dass ich das oben aufheben kann und sowas. Dann, das ist zwar tierisch umständlich dann immer, ist ganz klar, weil du bückst dir einfach, hebst das auf, das ist schon klar. Ich muss mir halt überlegen, wie komme ich dann dahin, dass ich das irgendwie doch hochkriege und schaffe. Das gibt's natürlich auch, da ist das tolle Sprichwort, wisst ihr, an der Notfrist der Teufel fliegen. Da, also, wenn man wirklich angewiesen ist und drauf und wirklich dann eine Not entsteht, dann finden sich schon immer Wege. Also man glaubt gar nicht oder man ist dann immer überrascht, was es doch für Möglichkeiten gibt oder was man sich dann doch einfallen lässt, damit das letztendlich klappt. Das ist schon faszinierend. Bloß ehe man da hinkommt, das ist natürlich die Frage. Also manchmal dauert es länger, manchmal kürzer, manchmal klappt es auch nicht. Naja, mein Gott, dann bleibt es da liegen, tritt sich fest.
Und das finde ich total spannend. Du hast ja gerade gesagt, in der Not frisst der Teufel fliegen. Durch deinen Unfall und vielleicht auch dadurch, dass du jetzt in manchen Situationen abhängig bist von deinem Gegenüber, hast du positive Erfahrungen gemacht? Also vielleicht auch Erkenntnisse, die du vor deiner Verletzung nicht hattest?
Naja, ich würde sagen, die Werte verschieben sich schon ein bisschen. Also mir ist jetzt zum Beispiel der Wert der Zeit viel wichtiger als früher. Also ich investiere lieber dann in irgendwelche Sachen oder Dienstleistungen, die mir einfach Zeit, die ich verplempern würde, sparen kann, die mir dann selber für mich zur Verfügung steht. Ja. Weil die Zeit läuft immer weiter, die kann sich keiner kaufen und die kann man nicht zurückdrehen. Das würde ich schon sagen, da auch bei mir jetzt alles länger dauert, ich alles mehr oder weniger bewusst machen muss, wenn ich was machen kann, hat das schon einen höheren Stellenwert. Also da würde ich schon sagen, hat sich das zu früher schon dahingehend verschoben. Ja, das ist eigentlich so das Größte, das Auffallendste, finde ich. Ansonsten schwer. Müsstest du mir ein Beispiel geben, wo man das vielleicht erklären kann oder dran festmachen kann oder sowas, jetzt irgendwas raussuchen speziell, wird schwer. Aber wie gesagt, Zeit, das ist so eigentlich das Größte, das Wichtigste, ja, so.
Das ist so ein Gedanke, den ich total faszinierend finde. Also würdest du auch sagen, viele rennen ja dem Geld hinterher, versuchen immer mehr zu verdienen und irgendwann kommt dann die Erkenntnis, Geld ist nicht so viel wert wie Zeit. Also das würdest du jetzt quasi sofort unterschreiben. Ja, Geld braucht man wahrscheinlich, klar, im gewissen Rahmen.
Beruhigt.
Beruhigt, genau. Aber Zeit ist das absolut Wertvollste im Grunde so.
Ja, schon. Also vor allen Dingen ist es auch für jeden gleich. Also das geht jetzt schon sehr ins Philosophische, das ist ganz klar. Aber Zeit ist sowas Universelles. Das kann sich jemand, der noch so reich ist, kann sich auch keine Zeit kaufen. Oder die ist für einen Armen genauso für einen Reichen. Das ist halt nun mal, die vergeht. Und jeder hat nur so und so viel, ja, in seiner Lebensspanne mehr oder weniger. Und jeder ist halt selbst dafür verantwortlich, was er damit anstellt, was er damit macht und so weiter und so fort. Und ich habe ja auch noch einige Sachen vor, möchte auch noch ein bisschen was erleben oder ein bisschen was schaffen und hier und da und meine Projekte vollenden. Und dafür braucht man es einfach Zeit. Und wenn ich die dann irgendwann nicht mehr habe, dann ärgere ich mich. Und deswegen ist es schon wichtig, dass ich mir vielleicht für banale Sachen, wo ich mir ganz einfach Zeit sparen kann, da lieber investiere, dass dann das gemacht wird, was ich eh vielleicht nicht machen könnte oder wo ich unverhältnismäßig viel Zeit verschwenden würde, dann habe ich Zeit für andere Sachen, für wichtige Sachen, die mir wichtig erscheinen und das ist es mir dann wert. Zum Beispiel, also als einen Wert jetzt, der sich schon grundlegend zu früher verändert hat.
Ja, und das macht mich gerade auch nochmal so nachdenklich, weil ich vorhin ja unseren Leitfaden nochmal öffnen musste. Das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Und ich meine, wenn Zeit wirklich, ja, aber so in der Vorbereitung auf Dinge bedeutet das natürlich auch eine unheimliche Wertschätzung, wenn ich sage, so, wir können sofort loslegen. Ne? Ich bin super vorbereitet. Und ja, einfach nochmal darüber nachzudenken, wie viel Zeit nimmt man dem anderen, weil es einfach wirklich wertvoll ist auch. Ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Also, ja. Also, das merke ich mir jetzt für die Zukunft. Das habe ich jetzt schon mal gelernt.
Naja.
Da wolltest du nicht drauf hinaus, glaube ich, ne?
Nee. Darum ging es ja nicht. Aber es ja, wird schwierig, das jetzt auch konkret an einem Beispiel festzumachen. Ja. Aber es ist halt so, das kristallisiert sich dann heraus, wenn man wirklich mal wieder in so einer Situation ist, wo man denkt, ah ja, okay, da geht mir Zeit flöten. Hätte ich mal lieber jemand anders das machen lassen oder hätte ich mal lieber da was mehr investiert, jetzt nicht Zeit, sondern materielle Sachen, damit das und das erledigt wird, um mir dann Zeit zu sparen. Also das ist situationsbedingt. Das an einem Beispiel zu erklären, wird halt schwer.
Aber ich fand das schon ein gutes Beispiel. Also für mich wurde es auf jeden Fall greifbar, was du jetzt beschrieben hast mit der Zeit, mit deinem Wert, der sich dadurch nochmal geändert hat oder sich nochmal verschoben hat einfach.
Ja. Naja, es ist halt, also Zeitmanagement ist ja sowieso eine Sache. Das ist, finde ich, bei mir oder in meiner Situation schon was Marginales. Weil man muss überlegen, wenn ich mir zum Beispiel, wie sage ich das jetzt? Wenn ich mir zum Beispiel irgendwas trinken, eingießen will oder sowas aus dem Kühlschrank, ja, ein normaler Mensch, der nimmt sich eine Tasse aus einem Regal irgendwo mit einer Hand, geht zum Kühlschrank, währenddessen er mit der anderen Hand noch die Tasse natürlich hält, macht die Kühlschranktür auf, gießt das Zeug da rein, stellt das wieder in den Kühlschrank, macht zu und so weiter und so fort, hat das dann schon. Das dauert vielleicht 20 Sekunden oder sowas. Unser eins, ja, muss ich die Tasse mit beiden Händen aus dem Regal nehmen, auf den Schoß, da muss ich da hinrollen, anbremsen, natürlich darf ich nicht im Schwenkbereich der Tür stehen, muss die Tür erstmal entriegeln, aufmachen und so weiter, muss mir dann das Zeug rausnehmen, damit die Tür natürlich nicht eine Minute lang offen bleibt, muss das wieder zumachen, muss zum Tisch fahren, muss das Zeug dann wieder abbremsen, dann erstmal wieder aufkriegen, das, die Flasche oder ähnliches, reingießen, wieder hinstellen, wieder zuschrauben. Dann fährst du wieder zum Kühlschrank, machst die Kühlschranktür wieder auf, stellst das Zeug rein, machst zu, wieder abbremsen, anbremsen und so weiter und so fort. Kannst dann zu deinem Tisch fahren und kannst dann da dein Getränk genießen. Das dauert eine Minute oder anderthalb Minuten, ja. Ätzend. Deswegen ist Zeit so wichtig.
Ja.
An so einem banalen Beispiel.
Ja, und so ganz banal ist das ja gar nicht. Also ich finde, das hat auch ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Ich weiß gar nicht, ob du dich an die Situation noch erinnerst. Ich habe das dem Herrn in der Vorbereitung schon erzählt. Ja. Wir waren essen. Das war ein Weihnachten vor ein paar Jahren. Ich saß neben dir im Restaurant. Du sagst zu mir, gibst mir mal bitte meinen Cola. Ich, natürlich Gedanken verloren, rede rechts noch mit einer Freundin, schieb dir so das Glas rüber und merke nur, dass du nicht trinkst. Und dann habe ich dich angeguckt und mich gefragt, warum trinkt er nicht? Und dann guckst du mich an und sagst, ja, vielen Dank dafür. So, und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Und es ging ja nicht. Also ich, total Gedanken verloren, schieb dir das hin und denke, ja, jetzt macht er. Ja, aber da gehören ja ganz viele weitere Schritte dazu. Und ich weiß gar nicht, ob du die Situation noch weißt. Das ist ja für dich so eine Alltagssituation. Aber für mich hat das total das Bewusstsein nochmal geändert.
Ja,
aber so generell für Situationen.
Ja, aber das ist ja Nichtwissen. Ich meine, dafür kannst du ja auch nichts. Das ist ja diese fehlende, was heißt jetzt, nicht Kommunikation, aber teilweise muss man natürlich da auch als Betroffener, der in der Situation ist, natürlich auch die anderen dafür sensibilisieren. Das ist ja so eine Aufgabe. Das ist ja heutzutage ja schon marginal. Und wir als Betroffene können nicht auch immer erwarten, dass jeder weiß, wie mit jemandem umzugehen ist. Das ist auch ganz klar. Von daher ist das alles gut. Deswegen kann ich mich natürlich nicht mehr so dran erinnern, weil ich das natürlich dann ausblende, ist ja klar. Und aber ja, passiert halt und ist halt so. Mein Gott, aber wisst ja, ich habe ja einen Mund zum Reden und ich sag dir dann schon, was ich dann noch brauche, damit ich dann letztendlich auch zu meinem wohlverdienten Genuss komme.
Das heißt, das fand ich aber gerade ganz wichtig, was du gesagt hast. Das bedeutet, nur weil du das Wissen in dir hast, ja, weil du in der Situation steckst, egal in welcher Situation im Alltag, gehst du nicht direkt davon aus, dass es dein Gegenüber oder deine Mitmenschen, dein Team, deine, wer auch immer, auch weiß, sondern du musst es aktiv kommunizieren und setzt es nicht direkt voraus.
Ja, das ist halt dieses, dieser große Begriff Aufklärung und auch letztendlich dann natürlich, wir sprechen immer von Inklusion und Integration und so weiter. Das gehört ja irgendwo alles mit dazu. Wenn wir in einer Welt leben, wo solche Phänomene wie Menschen in meiner Situation selbstverständlich wären, wäre das natürlich was ganz anderes. Oder was heißt was ganz anderes, wenn das besser integriert wäre schon, dann gäbe es diese Diskussion gar nicht, weil jeder schon von klein auf wüsste, mehr oder weniger, okay, der hat halt die Probleme, da müsste man das und das machen. Hängt natürlich auch davon ab, wieder, wie empathisch jemand ist oder auch nicht. Das ist ganz klar, jemand, der sich nicht reinversetzen kann, der wird das nie begreifen. Andere Menschen, die super empathisch sind, die damit Zeit verbringen oder vielleicht auch von Berufs wegen sich damit auseinandersetzen, naja, die gehen ganz anders auf ihn zu, aber nichtsdestotrotz muss natürlich der Betroffene auch so offen sein und so, ja, auch gedankenoffen sein, dass der andere das nicht mitunter wissen kann und dann auch, darf er natürlich auch nicht böse sein und so weiter. Also da muss man sich als Betroffener natürlich manchmal auch selber in die Nase fassen, das ist ganz klar. Also ging mir zum Beispiel so, als ich mal zur Zahn-OP war oder sowas und da war auch letztendlich der Zahnarzt ein bisschen, wie soll ich, nicht böse, aber schon ein bisschen angefressen, weil ich voraussetzte, dass er weiß, dass er mir nicht, dass ich mir den Becher nicht selber geben kann, da zum Ausspülen, sondern dass er mir den bestimmt reichen muss und so weiter und so fort. Also das ist so, das ist nicht einfach.
Und ich finde das aber auch gar nicht nur, also du hast gesagt, Menschen wie du, ich finde das auch generell im Alltag immer wieder. Ja, das sind ganz einfache Situationen, zum Beispiel auch im Team. Nur weil ich das Wissen habe, viele Menschen setzen dann voraus, ja, da muss es doch mein Gegenüber auch wissen, warum versteht der oder die das jetzt nicht? Also ich finde das gar nicht nur auf deine Situation jetzt so bedeutsam, sondern eigentlich auf jede Situation, die wir in Teams in unserem Alltag im Beruflichen haben. Häufig sind wir ja so, oder sind viele Menschen so gepolt? Ich weiß das, also weiß mein Gegenüber auch, ich muss es gar nicht mehr benennen. und da sich nochmal sozusagen den Weitblick zu erlangen.
Richtig.
Und du hast das ja quasi auch in Paarbeziehungen. Also ich weiß nicht, ob du das hast, Ronny, aber mir geht es so, dass du musst mir doch die Wünsche von den Augen oder sonst wo ablesen können. Und ich kann das nicht. Ich brauche einfach so eine klare Ansage, das und das möchte ich jetzt oder das brauche ich jetzt. Und ich glaube, da kommt es oft zu Konflikten, ja, wenn der andere erwartet, dass ich doch weiß, was er oder sie braucht, ne?
Ja, na, Männer sowieso, das ist schon klar, ja, weil du gerade Beziehungskiste angesprochen hast. Aber ja, wir sind dazu gestrickt. Aber ist richtig, vieles, ist auch meiner Meinung, vieles wird einfacher, wenn man einfach kommuniziert. Also Kommunikation ist ein ganz großes Stichwort. Ja. Egal, ich glaube, zu viel sagen gibt es nicht in dem Bereich. Lieber zu viel oder zu wenig.
Ja.
Bremsen kann man immer, aber beschleunigen ist schwieriger oder energieintensiver, sagen wir es so.
Ja. Absolut. Da rennst du bei mir offene Türen ein.
Siehste? Danke. Rebecca, wir haben jetzt schon ganz viel Zeit investiert. Wir wollten das immer so eine halbe Stunde halten, aber es ist so spannend, das schaffen wir heute nicht. Wir haben noch ein ganz paar Fragen, ne?
Ja, dürfte ich noch eine Zwischenfrage stellen? Ich muss noch mal zurückspringen. Es tut mir leid, aber eine Sache, die brennt mir auf der Seele. Und zwar geht es noch mal darum, andere zu motivieren. Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du dem Robert, das war ein Mitturner, richtig?
Robert Jucke, ja, kann schon sein. Ja,
genau. Mhm. Dem hast du kurz nach deiner Verletzung einen Brief geschrieben. Robert, mach dir keine Gedanken, du kannst mehr, als du glaubst. Genauso hast du auch den anderen Turnern aus dem Nationalteam so kleine E-Mails oder Post-its geschickt. Und die haben die sich in den Aufenthaltsraum gehangen. Ja, also so Mails. Und das war wie so eine Befreiung für die Mannschaft, hat der Trainer damals gesagt. So eine Starre war weg bei deinen Mitturnern. Und das fasziniert mich. Wie schaffst du das? Also wie kannst du, liegst da, du kannst nicht mehr turnen. Ja, und das können wir auch übertragen. Ich bin in einer Situation, ich hatte ein Ziel, ich kann das Ziel nicht mehr erreichen und trotzdem versinke ich nicht in diesem, ich sage jetzt mal böse Selbstmitleid, sondern schaffe es trotzdem noch, andere zu motivieren, auch wenn ich das Ziel nicht mehr erreichen kann. Kannst du das irgendwie benennen?
Na, ich denke mal, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich gerade in dieser unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, wenn man so, also man muss ja vorstellen, vor Olympia ist man dann ja, ich glaube, Olympia, UWV war, geht das schon 6 Wochen vorher los oder so? Also es geht schon, also man muss ja vorstellen, wir haben uns ja dann alle im Team getroffen und nehmen wir mal an, jetzt 6 Wochen vorher geht das halt los. Man hockt dann 6 Wochen lang aufeinander und versucht dann mit dem Trainingsprogramm sozusagen seine Übungen und die Mannschaft zu formen irgendwo. Und dann wächst man natürlich schon irgendwo zusammen. Ich habe ja vorhin gesagt, der eine dann für den anderen und man fiebert mit dem anderen mit und wenn der sich schlecht fühlt, naja, dann versucht man den aufzubauen im Training und so weiter und so fort. Und wenn er natürlich eine gute Leistung hat, dann wird er natürlich auch frenetisch gefeiert und so weiter und so fort. Weil letztendlich hilft das ja auch mir, weil ich ja letztendlich mit zur Mannschaft gehöre und irgendwie der Erfolg ist ja dann ein Erfolg aller. Und schere ich jetzt da aus, wie zum Beispiel durch meine Verletzung, dann kann man sich ja logischerweise ein bisschen in die anderen hineinversetzen, auch teilweise durch von außen rangetragene Kommentare oder Eindrücke aus dem Trainingslager natürlich noch oder aus der UWV, dass da schon einige dann ans Aufhören gedacht haben oder die konnten dann halt nicht mehr trainieren. Die waren dann halt wortwörtlich wie gelähmt erstmal oder konnten es nicht begreifen, auch Trainer teilweise und sowas. Die haben dann gedacht, die haben dann über Rücktritt teilweise nachgedacht und so weiter. Mhm. Das ja dann schon, oder es gibt ja immer auch dann schon selbst zu denken, was das für Wellen schlägt. Und daraus entsteht dann schon sowas wie, dass man den natürlich, das klingt jetzt wieder auch so übertrieben und so melodramatisch, aber nur in Anführungsstrichen, weil man jetzt ausgeschieden ist, heißt das ja nicht, dass die anderen jetzt nicht trotzdem das Ziel erreichen können, sollen und müssen. Oder die Mannschaft besteht ja auch nicht nur aus den 4, 5 Turnern, die letztendlich turnen, sondern wir waren ja als Kader vielleicht zu 10 oder zu 8 dann in Kienbaum. Also der Nächste rückt ja danach und der hat dann die Aufgabe natürlich, diese Lücke so gut wie möglich auszufüllen. Mhm. Und also muss das weitergehen. Und gerade in so einer Vorbereitung, wenn die jetzt eine Woche lang da deswegen Pause gemacht hätten oder für sich selber nicht klar gewesen wäre, was mache ich nun oder wie komme ich weiter, gerade im Turnen hadern. Also der Geist muss dann schon stimmen, damit du überhaupt Höchstleistung bringen kannst, weil wir brauchen es nicht vormachen. Im Turnen ist schon psychische Komponente mit der physischen. Ich würde schon sagen, das ist halb-halb so irgendwo. Also wenn du nicht mit Geist dabei bist, dann funktioniert das nicht. Nicht so wie in anderen Sportarten, wo du eine Bewegung machst. Naja, mein Gott, wenn der mal nicht ganz dabei ist, der tritt trotzdem oder der rudert trotzdem oder weiß ich was, weißt du, so ungefähr. Mhm. Ja. Da entsteht dann schon daraus sowas wie, dass man die natürlich dann versucht zu beruhigen und denen klarzumachen, dass es doch irgendwie weitergeht und dass sie sich in dem Sinne, ja, ohne dass es jetzt heroisch klingt, aber wie gesagt, weniger Sorgen machen brauchen oder sowas. Das ist ja entstand halt so oder ist halt so. Auch viel natürlich von, würde ich sagen, also der äußere Einfluss, den man dann hat durch Mitstreiter, die jetzt nicht unbedingt aus dem Training kommen müssen, sondern auch aus dem persönlichen Umfeld und so weiter, die dann schon dazu beitragen, dass man nach außen so wirken kann. Also es ist jetzt nicht nur unbedingt, dass ich von mir so bin. Wir haben vorhin geredet auch, man braucht manchmal in eine bestimmte Richtung einen bestimmten Schubser oder sowas. Das kommt dann alles zusammen und das bewirkt dann sowas. Dass man den anderen sagt, hey, jetzt reißt euch zusammen, ihr habt dann Wettkampf zu tun.
Ja, okay. Ja. Vielen Dank.
Ronny, dann haben wir zum Abschluss noch zwei Fragen an dich. Ja. Rebecca, darf ich die erste Frage stellen? aus heutiger Sicht, was bedeutet für dich Erfolg?
Erfolg. Na, für mich ist Erfolg, wenn man es schafft, sich ein realistisch gesetztes Ziel zu verwirklichen. Mhm. Da, unabhängig davon erstmal, wie lange es dauert oder was es auch für Investitionen erstmal mit sich bringt. Ja. Ohne, vielleicht noch einschränkend, ohne dass man, zu sehr persönliche Einschnitte hinnehmen muss. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf Teufel komm raus zu Olympia wollen, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, du musst dir jetzt den Arm amputieren, damit du da weiter wirfst. Nee, das ist Quatsch. Oder Muskel umlegen lassen, damit du dann vielleicht ein bisschen mehr Funktionen hast und dadurch wirfst du weiter oder sowas. Also sowas würde ich dann nicht machen, wenn es dann an Sachen geht, die einem später vielleicht mal, wenn man dann seine sportliche Karriere beendet hat, dadurch Einbußen oder Rückschritte oder gar gesundheitliche Diskrepanzen hat. Das ist für mich übertrieben. Also das muss nicht sein. Also nicht Erfolg um jeden Preis. Aber ja, ansonsten, so wie ich es gesagt habe, ja.
Cool, danke. Rebecca, jetzt deine zweite Frage.
Und das dürfen wir jetzt gleich rausschneiden, aber ich verändere jetzt die zweite Frage, Jürgen. Du darfst aber natürlich die andere auch noch stellen. Mir kommt aber was anderes, was mir viel wichtiger ist. Und zwar, wir reden ja die ganze Zeit von deinem Unfall und dann ist irgendwie etwas Neues entstanden und die Situationen haben sich geändert, die Gegebenheiten haben sich verändert. Und es geht ja hier schon um den Umgang mit Veränderung und den Umgang mit neuen Situationen. Und das kann man ja auf alles übertragen im Leben, ja. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt, vielleicht auch eine junge Person, und möchte von dir einen Rat. Ronny, was hast du für mich so für 3 Impulse? Wie kann ich jetzt mit einer neuen Situation umgehen?
Mann, ey. Ist das krass? Mit einer neuen Situation, wie kann ich damit umgehen? Also meine Devise bei neuen Situationen ist ja immer, oder bei neuen Aufgaben, ich bin halt der Mensch, der sich immer 100%ig auf die eine Aufgabe konzentriert, anstatt 2 oder 3 nur 50% oder 33% dazu machen. Weil dann habe ich für mich die größte Gewissheit, dass es auch gut geht. Weil eine Sache richtig geht meistens immer. Ich bewundere Menschen zum Beispiel, die es schaffen, sportlich super zu sein, zum Beispiel auch zur Olympia zu kommen oder da auch Medaillen zu suchen und nebenbei noch zu studieren oder sowas. Das ist für mich, ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Also die schaffen trotzdem ihren Abschluss da irgendwo zu machen und richtig gut und trotzdem schaffen die auch olympische Medaillen zu holen oder sowas. Das ist für mich, wie sowas geht, könnte ich mir nie vorstellen. So, das ist das Erste. Ein zweiter Impuls. Fleiß wird immer belohnt zum Beispiel. Also wenn ich mich in eine Sache dann reinknie und dafür auch arbeite, das heißt nicht blind arbeiten, sondern strukturiert und mit dem nötigen Überblick vielleicht, dann wird doch meiner Meinung nach immer was Positives oder Zufriedenstellendes rauskommen. Ist so eine, ich würde jetzt mal so hinstellen, wie so eine, ja, so, wie so gesprochenes Gesetz oder wie so eine, ist halt so, ja, ist halt so festgemacht irgendwie. Mhm. So, und dann noch dritte, was vielleicht auch noch wichtig wäre, wenn man sich eine Aufgabe widmet oder was hat oder ein Problem, offen sein natürlich gerade in der heutigen Zeit für auch mal links und rechts des Weges zu gucken. Also nicht vielleicht mit Scheuklappen zu gehen, nur auf das eine zu beharren, sondern auch mal extern Hinweise anzunehmen oder auch mal andere Möglichkeiten zu prüfen, ob man vielleicht nicht über den Weg doch noch weiterkommt. Wir brauchen uns da eine Spur machen, um zu einem Erfolg zu kommen oder eine Aufgabe abzuschließen. Das ist immer ein Prozess, das ist ein Weg und der Weg muss nicht immer geradeaus gehen. Der kann auch mal Kurve links, Kurve rechts sein und so weiter und so fort. Ja, oder es gibt auch mal Stellen, an denen man in Barriere liegt, wo man einfach nicht weiterkommt, dann muss man halt mal Auswege suchen. Dass man sich eine gewisse Flexibilität, ja, bewahrt. Ich finde heute wichtiger denn je. Hat man vielleicht früher unbewusst gemacht, aber heute vielleicht mehr bewusst, weil es meiner Meinung nach viel mehr Möglichkeiten gibt oder scheinbar viel mehr Möglichkeiten, gerade auch im Hinblick auf Digitalisierung, Zugang zu Wissen oder sowas. Das ist ja heute für jeden ja in Echtzeit möglich und das ist halt schon mitunter auch ein Vorteil, den man vielleicht nutzen sollte. Und wenn man sich das erhält, ja, dann denke ich mal, wären das so meine drei wichtigsten Ratschläge so von mir aus.
Super.
Danke.
Vielen, vielen Dank.
Ich bin total dankbar, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, die so wertvoll ist.
Vielen, vielen Dank, Ronny. Auch für deine Offenheit.
Gern geschehen, ja. Vielen, vielen Dank für das nette Interview.
Sehr gerne.
Ja, und zum Abschluss nochmal eine kleine Info. Rebecca und ich sind auf den pädagogischen Fachtagen in diesem Jahr, genauer gesagt am 11. März 2021. Und wir haben einen Workshop vorbereitet, der heißt, jetzt halt doch mal die Fresse und andere Strategien zur Konfliktklärung. Das Ganze ist gratis und wir haben jetzt schon weit über 1000 Anmeldungen und 14 weitere total geniale Speaker und Speakerinnen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Der Link zur Veranstaltung, den findest du in den Shownotes. Das Ganze findet natürlich online statt. Bis dann!